Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich melde mich zurück und begrüße Sie nach einer ziemlich kurzen Nacht zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Freitag, den 14. Juni 2024. Ich komme ja unter der Woche nicht so zum intensiven Dauerschlaf. Ich sehe mich gezwungen, da ziemlich rational und rationierend vorzugehen. Und man kommt ja doch mit erstaunlich wenig Schlaf aus. Wenn man auf Alkohol und andere Drogen verzichtet, dann ist man auch nach 3-4 Stunden in den Federn durchaus ausgeschlafen. Gestern allerdings ist zu einer doch ziemlich kurzen Nacht gekommen, weil wir noch eine Buchvernissage hatten. Weltpremiere im Weltwoche Buchverlag, den ich eigens zu diesem Anlass gegründet habe, um dieses Buch hier herauszubringen, das ich Ihnen übrigens wärmstens ans Herz legen möchte, auch einem internationalen Publikum. Jean-Daniel Rouch, Frieden und Gerechtigkeit, Erfahrungen eines Schweizer Diplomaten zwischen Balkan, Russland und Nahost, geleitet wird vom Bundesrätin Micheline Galmire. Jean-Daniel Rouch, ein Schweizer Spitzendiplomat, der zurückblickt auf seine interessantesten Erinnerungen. Das ist erlebte Weltgeschichte, das ist erlebte Neutralitätsgeschichte und das ist auch zeitgeschichtliche Vergegenwärtigung von Konflikten, mit denen wir uns beschäftigen. Balkan, Jugoslawien, Internationaler Strafgerichtshof in Den Haag, Tel Aviv, er war Botschafter in Tel Aviv, hat mit der Hamas gesprochen, hat mit Netanyahu gesprochen, hat diese fürchterliche Kampfzone studiert und erlebt und last but not least, besonders interessant, wirklich faszinierend und auch von weltnachrichtlichem Gehalt, die Erlebnisse von Jean-Daniel Rouch als Botschafter in Ankara am Rande jener Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine, die im April 2022 um ein Haar zu einem Friedensschluss geführt hätten. Das ist die Wahrnehmung des Schweizer Diplomaten. Ich muss immer etwas schmunzeln, wenn es da Journalisten gibt, die jetzt sagen, ja, diese Behauptung, dass man sich damals hätte einigen können, das ist wieder so ein Kreml-Märchen. Also die da ganz weit entfernt waren, die scheinen da besser Bescheid wissen zu wollen, als Leute, die tatsächlich vor Ort sich ein Bild machen konnten. Das Ganze dient natürlich der propagandistischen Zurüstung, denn es kann ja nicht sein, dass man mit diesem Teufel, gib uns unseren täglichen Putin-Teufel, dass man mit diesem Teufel im Kreml eine Friedensverhandlung erfolgreich zum Abschluss bringen kann. Deshalb ist es so wohltuend und interessant, Jean-Daniel Rouch zu lesen, der übrigens auch sehr gut schreiben kann und sich als Realist bezeichnet. Er kritisiert vor allem das manichäische Denken in Gut und Böse. Die Welt sei eben nicht schwarz-weiß, sondern sie sei grau. Und wenn Sie diese Sendung regelmäßig anschauen, dann wissen Sie, dass ich es nicht ganz anders sehe. Jean-Daniel Rouch, Frieden und Gerechtigkeit, die Weltwoche. Weltwoche Buchverlag, eine sehr sorgfältig gemachte Edition. Sie können sie bestellen. Erlebte Weltgeschichte www.weltwoche.ch/Frieden. www.weltwoche.ch/Frieden. Auch ein sehr schönes Geschenk in einem sehr schönen Format. Das Schachbrett, das geopolitische Schachbrett, das Great Game ist das Thema dieses Buches. Interessante Statistiken und Auswertungen zur Migration in Europa. Insgesamt 2,7 Millionen Migranten sind im Jahr 2022 nach Europa gekommen. Am meisten nach Deutschland 533.000, dann dicht gefolgt von Spanien 532.000, Frankreich 249.000. Und viele weitere Daten, wenn wir die Prozentzahlen anschauen, 0,64% der Gesamtbevölkerung zugewandert 2022 in Deutschland, 0,64%, 1,11% und ganz wichtig, 1,39% Schweiz. Also die Schweiz hat prozentual einen doppelt so hohen Anteil als Deutschland, was die Zuwanderung angeht. In der Schweiz wird diese Zuwanderung, die jedes gesunde Maß längst überschritten hat, seit vielen Jahren, trotzdem, meine ich, mit weniger Störgeräuschen bewältigt und auch erfolgreicher, weil wir das Ganze dezentral machen. Wir haben keine Ghettos, zum Beispiel Frankreich, ganz stark exponiert mit diesem Zentralismus und den entsprechenden Verteilungen da der Migranten. In Deutschland auch geht diese Integration nicht so gut vonstatten, ist mein Eindruck, wie in der Schweiz. Man könnte vielleicht hier auch mal durch einen Blick aufs Nachbarland die eigene Migrationspolitik überprüfen. Italien übrigens nur 0,25% Zuwanderung der Gesamtbevölkerung. Das ist kein Wunder, denn die Italiener haben aufgrund der Fehlkonstruktion des Schengen- und Dublin-Systems, des Grenz- und Asylsystems den Anreiz, die Asylbewerber, die sie ja eigentlich allesamt registrieren müssten, sie wären dann auch verantwortlich, müssten, wenn die irgendwie weiterreisen, wenn die verschwinden und gefunden werden, die dann auch wieder zurückschaffen. Aber ist klar, das ist ja viel zu anstrengend. Die Italiener wissen, die meisten Migranten wollen sowieso in die Schweiz, nach Österreich oder nach Deutschland, da gibst du denen lieber ein Zugbillett. Ich mache keinen Vorwurf da den Behörden, obwohl sie die Verträge unterschrieben haben, sie sind vertragsbrüchig. Aber das ist eben eine Schönwetterkonzeption, die nicht funktioniert, eine Schönwetterkonzeption wie der Euro, der eben auch an der Wirklichkeit vorbei konstruiert wurde. Sie können nicht eine Einheitswährung über unterschiedlichste Volkswirtschaften stülpen, da müssen sie eben gigantische Umleitungszahlungen und Umverteilungszahlungen machen, die dann vor allem die Deutschen zu begleichen haben, und in der Migration genau das Gleiche. Da sind die Lasten natürlich sehr, sehr ungleich verteilt, und die Migration, das Management der Migration hat viel besser funktioniert, als wir noch intakte Landesgrenzen hatten in Europa. Da gibt es ja Beispiele zuhauf, über die ich auch schon gesprochen habe. Was ist in den Nachrichten, was bewegt die Journalisten? Ja, Biden verspricht weitere Waffenlieferungen an die Ukraine, an Herrn Zelensky. Das ist eine, aus meiner Sicht, vor allem deshalb eine Tragödie, weil im Moment eine echte Diskussion über die Strategie Europas, über die Strategie des Westens im Zusammenhang mit der Ukraine überhaupt nicht stattfindet. Es ist alles dermaßen verpolitisiert, eben in Gut und Böse aufgeteilt. Jeder, der es anders sieht, der es nicht eine gute Idee findet, jetzt weiter auf Sanktionen, Waffenlieferungen und Kriegsanfeuerung zu setzen, der wird dann automatisch als Putin-Versteher gebrandmarkt, Versteher, als ob Verstehen etwas Schlechtes wäre, als Putin-Freund, als Landesverräter, als fünfte Kolonne und so weiter. Das ist dieses, ja, manichäische, vermoralisierte Gutmenschendenken, das eine rationale Diskussion verunmöglicht. Und hier hätten ja die Medien die ganz große Aufgabe, nicht mitzumachen, aber sie machen eben mit. Ich habe mich gefragt, warum haben eigentlich in Europa im Zentrum sozusagen des alten Westeuropa keine Kräfte in den Regierungen die Macht in der Hand, die ein europäisches Eigeninteresse manifestieren. Das ist ja für mich die zentrale Beobachtung seit dem Einmarsch der Russen in der Ukraine. Wo ist eigentlich Europa? Wo ist die Europäische Union? Wo sind die Politiker? Jetzt außer vielleicht einem Viktor Orban, in Ost-Mitteleuropa gibt es das noch, aber in den klassischen EU-Ländern gibt es das nicht mehr, wo eben Eigeninteressen markiert werden. Denn die Interessen der Vereinigten Staaten und die Interessen der Franzosen und der Deutschen, die sind eben nicht übereinstimmend, aber wir hören da nichts mehr. Das ist jetzt alles auf einer Linie. Und meine Erklärung dafür ist, dass die EU absolut schwach sein muss. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass man die eigene Verteidigung jahrzehntelang vernachlässigt hat. Ja, wenn sie keine eigenen Armeen haben, keine eigenen Soldaten, wenn sie kein Sackmesser mehr in der Hose haben, um es etwas plakativ auszudrücken, ja, dann können sie, wenn es stürmt, wenn es ein Gerangel gibt, ja, dann flüchten sie sich doch automatisch unter den Schutz oder unter den Rockzipfel der stärksten Macht. Und weil man offensichtlich dermaßen panisch verunsichert ist, weil jetzt die Russen sich da in Richtung Westen in Gang gesetzt haben, kann ich ja auch noch irgendwo nachvollziehen. Es gibt so irrationale Urängste vor den Russen, nicht nur irrational. Denn die Sowjetunion hat auch gewütet in wesentlichen Teilen Mittel- und Osteuropas. Das darf man nicht einfach ausblenden, das ist schon zu sehen. Und das aktiviert natürlich bestimmte psychologische Angstmechanismen. Aber als Politiker sollte man doch darüber hinausdenken können und sich von den Emotionen lösen und die Interessen wieder in den Blick nehmen. Und das ist für mich schon ein großes Phänomen. Die EU existiert nicht als Interessenkraft, als Interessenvertreter. Die EU ist im Moment eine Art Anhängsel der Vereinigten Staaten von Amerika, zumindest was die, ja, alten klassischen EU-Staaten angeht. null spezifisches Eigengewicht. Und der Grund dafür, ich glaube, das muss es sein, wenn man im Zweifelsfall eben immer den Amerikanern die eigene Verteidigung überlassen hat, sozusagen die Friedensdividende kassierte, die eigene goldene Hängematte ausbaute. Die Amerikaner werden ja schon die Kastanien zum Feuer rausholen. Muss man sich nicht wundern, wenn man eben in so einer geopolitischen Konfrontation ohne eigene Interessenvertretung dasteht. Also Europa ist irgendwie nicht existent in dieser ganzen Auseinandersetzung. Javier Milei, großes Thema in den Medien. Man beobachtet da den argentinischen Präsidenten, der nun offenbar eine etwas abgespeckte Reform durchgebracht habe. Auf den Straßen tobt der Volkszorn. Argentinien ist ja so etwas wie das Sinnbild auch vieler westlicher Staaten, überschuldet, einstmals sehr reich, dann abgestiegen. Und jetzt kommt diese Rosskur, diese Chemotherapie gewissermaßen des libertären Javier Milei. Und vielleicht ahnen da die einen oder anderen, dass das, was in Argentinien passiert, im Grunde das ist, was auch den westlichen und vielleicht auch einigen europäischen Ländern noch bevorsteht. Offenbar systematische Täuschung bei Klimaschutzprojekten haben deutsche Behörden fahrlässig Dutzende gefälschte Klimaschutzprojekte in China zertifiziert. Das würde mich überhaupt nicht überraschen, dass bei diesem CO2-Handel betrogen und getrogen wird. Das ist Gott erbarm. Das ist natürlich eine riesen Cashmaschine. Ich habe schon gehört, dass man Flächen im Urwald mehrfach verkauft hat, eben zur CO2-Kompensation. Dann hat die Recherche der Süddeutschen Zeitung zum Fall Hubert Aiwanger, also diese sehr schummrige, verleumderische Recherche, da diese Anprangerungen, wo sie versucht haben, vor den Wahlen den Hubert Aiwanger fertig zu machen, aufgrund eines angeblich narzisstischen Pamphlets aus der Schule. Jetzt haben die noch einen Preis gewonnen da. Den Sternpreis der Publizistik, also da wurde vermutlich eher die Gesinnung als die Qualität der Recherche ausgezeichnet. Gesinnungspublizistik, Haltungspublizistik, unerfreulich. Eine Partei im Fleischwolf. Die französischen Republikans könnten bald in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Hochinteressant, wie sich da die politische Gemengelage verändert, die alte Rechte, die Softrechte, die machtverbrauchte Rechte, die verschwindet und es gibt jetzt eine neue Rechte, die eben als rechtsextrem betitelt wird. Das sind eben diese Gaunervokabeln, mit denen man versucht, Stimmung zu machen, zu verunglimpfen. Hochinteressant, wie sich da die Landschaft in Europa verändert. Viktor Orban wird von der EU wieder einmal bestraft. Warum? Weil er es besser macht als die EU. Das ist die ganz einfache Erklärung für die Asylpolitik. 200 Millionen müssen sie jetzt bezahlen, weil das sei unsolidarisch. Unsolidarisch. Ich habe mich dann gefragt, ja, unsolidarisch mit wem? Viktor Orban hat hervorragende Wahlresultate erzielt, auch sein jüngstes. Ist ja viel besser, als man das in den Medien dargestellt hat. Das hätte ja gereicht für eine neuerliche Zweidrittelmehrheit. Und es ist seiner Partei, dem Fidesz, gelungen, über 2 Millionen Stimmen zu holen. Wenn auch nicht prozentual so viel wie beim letzten Mal, aber angesichts der Rekordbeteiligung hat sich das eben etwas verändert. Natürlich hat die Opposition auch gepunktet. Ich dachte immer, Ungarn ist eine Diktatur. Wieso gibt es denn da eigentlich eine starke Opposition mit 30%? Habe ich da irgendetwas verpasst? Und dieser Aufstieg der Opposition widerlegt ja die Polemik, die man immer gegen Orban macht. Er sei da der fürchterliche und finstere Diktator. Und diese Opposition, die tatsächlich einen beachtlichen Erfolg gemacht hat, was für die demokratischen Qualitäten Ungarns spricht, diese Opposition, die neue, hat eben die alte geschluckt. Und nicht die Fidesz, die haben sie nicht geschluckt, die haben mehr Stimmen gemacht als vorher. Und der Viktor Orban ist eben der Stachel im Fleisch von Brüssel und deshalb prügeln sie auf ihn ein. Und in der Migrationspolitik hat er die Akzente gesetzt. Er hat 2015 die EU-Außengrenzen verteidigt, wie er das vertraglich verpflichtet machen musste, nachdem die Griechen sie nicht mehr verteidigt haben. Dafür wurde er abgestraft und fertig gemacht. Also die EU ist ein hoffnungslos verpolitisierter Machtzirkel, nicht ein Freiheitsbündnis. Wenn ein Land seine Freiheit, sein Grundrecht, sein Menschenrecht in Anspruch nimmt, unabhängig und eigenständig Migrationsprobleme zu lösen, dann wirst du bestraft aus Brüssel. Aber wenn du wieder brav das Männchen machst, wenn du kuscht, wie die Polen nach der letzten Wahl mit dem Donald Tusk, dann wirst du wieder gestreichelt und bekommst das Geld. Man spürt die Absicht und ist verstimmt, meine Damen und Herren. Viktor Orban, wie heißt da der berühmte Mark Twain-Spruch? Die Meldungen über mein bereits erfolgtes Ableben sind stark übertrieben. Indien will keine Vermittlerrolle übernehmen. Ja, Indien ist eben typisch eine Macht, die sich nicht entscheiden will zwischen Ost und West. Man will nicht mit den Amerikanern brechen, eben auch nicht mit den Russen. Und das zeigt, dass diese westliche Strategie der Isolation Russlands und Chinas, die geht nicht auf. Man kann in der heutigen Welt solche Mächte nicht so einfach isolieren. Das ist Selbstüberschätzung, Hybris, Kolonialherrengehabe. Wir sind die Demokratie, wir sind die Wertegemeinschaft. Und die anderen, was sind denn das? Sind das die Wertlosen, meine Damen und Herren? Sind das die Untermenschen? Sind das da die Dschungelbewohner, denen wir unsere zivilisatorischen Segnungen notfalls mit den Kanonenbooten einprügeln müssen? Um Himmels Willen, der Westen landet immer wieder in der gleichen Kolonialherren-Allüre. Georgien zwischen Revolution und Repression, da habe ich mir notiert, ist Georgien eigentlich ein nordatlantischer Staat? Denn die NATO möchte ja Georgien einpacken. Hat das zumindest 2006 einmal als Absicht erklärt. Natürlich nicht zur Freude der Russen. Aber tatsächlich, das wäre etwa das Gleiche, wenn die Russen sagen würden, also Mittelamerika, Mexiko, das gehört irgendwie zu einer russischen Sicherheitsstruktur. Wenn also Georgien schon am Nordatlantik liegt, dann würde ich sagen, können wir auch mit Kanada ein Militärbündnis machen. Oder mit Venezuela, oder mit Mexiko, oder mit Guatemala. Was meinen Sie, würden die Amerikaner dann machen? Die Amerikaner, die in der Monroe-Doktrin verfügt haben. Also wenn irgendeiner auf die Idee kommt, da in Südamerika oder Mittelamerika einzufahren, dann nehmen wir uns einfach ganz selbstverständlich das Recht in Anspruch, Krieg zu führen gegen den. Wenn die Russen alles erlauben, dass da die NATO nach ins Baltikum geht, dass sie nach Ungarn geht, überall hin, aber die Ukraine und Georgien, das möchte man nicht, dann ist das natürlich ein absolutes Menschheitsverbrechen. Fürchterlicher Imperialismus, also ein Expansionsgehabe, das nicht mehr zu verkraften ist, meine Damen und Herren. Also wenn es nicht so ernst wäre, wenn es nicht so traurig wäre, dann könnte man dem nur noch mit der Satire beikommen. Übrigens interessant, gestern an dieser Diskussion, Buchvernissage, sind meine Gäste, unter anderem Herr Ruch, aber noch ein Schweizer Politiker, Alfred Heer, Europapolitiker, sehr erfahrener Außenpolitiker, die sind zum Schluss gekommen, dass es nicht ganz so gefährlich ist, wie das zum Beispiel Präsident Vucic, der Serbe, in der aktuellen Weltwoche darlegt. Da war ich etwas beruhigt, aber ich gehe da lieber nicht zu viele Risiken in Kauf. Macron vor einem Scherbenhaufen und Orban dürfte kaum gefährdet sein. Heute die NZZ hat es gemerkt, die Neue Zürcher Zeitung, dass eben ja, der Orban nicht aus dem letzten Loch pfeift, das Wahlresultat viel besser, als es dargestellt wird, übrigens auch in der Neuen Zürcher Zeitung vor einigen Tagen. Die haben da auch mitgemacht beim Orban-Bashing. Der Aufschub des Verbrenneraus ist richtig, jawohl, das glaube ich auch, dass man diesen überstürzten Entscheid noch einmal überdenken sollte. Ich glaube, Deutschland kann sich das gar nicht leisten. Wie Moskau Zwietracht sät, gib uns täglich unseren Teufel Putin. Ja, die Propaganda, die Desinformation aus dem Kreml. Wir machen natürlich überhaupt keine Desinformation. Das machen nur die anderen, selbstverständlich. Schlimm, meine Damen und Herren, ist es, wenn man anfängt, die eigene Propaganda für wahr zu halten. Natürlich machen alle Seiten Propaganda in diesem Krieg. Die Russen machen Propaganda, die Ukraine machen Propaganda, aber wir machen eben auch Propaganda. Wir sind ja auch Kriegspartei. Sogar die Schweiz im Wirtschaftskrieg, Deutschland sowieso. Nach den Schutzwesten und den Helmen haben sie auch nicht ganz durchgezogen. Jetzt sind sie ja schon bei Panzer und Waffen und sogar Marschflugkörper wird man schicken wollen. Müssen Sie aufpassen, wenn Sie die in die Ukraine schicken, dass die nicht gleich weiterverkauft werden in den Gazastreifen, wo dann die Hamas mit diesen Marschflugkörpern allenfalls Israel beschießt, was dann wiederum die Staatsräson in Deutschland ins Wanken bringen könnte. Also man muss doch die Politik nicht immer nur von ihrer gutmenschlichen Gesinnungsseite anschauen, sondern vielleicht auch mal von ihren praktischen Auswirkungen her. Und wenn eben dann das Risiko besteht, dass ein hasardierender ukrainischer General, was ich ihm nicht mal verargen könnte, weil das im Interesse der Ukraine liegt, diesen Krieg zu eskalieren, eine Trotzreaktion der Russen hervorzurufen, die dann wiederum die NATO auf den Plan ruft. Das ist für Zelensky eine Winning-Strategie, aber für Europa wäre es eine fürchterliche, eine apokalyptische Strategie, aber das kann man eben nicht ausschließen. Wir haben zu viel Gesinnungsrigorismus und zu wenig realpolitische Vernunft in der Politik, aber eben wie Moskau Zwietracht sieht, das böse Moskau. Übrigens, an diesem Wirtschaftsforum in St. Petersburg, an dem ich eigentlich teilnehmen wollte, aber dann aufgrund anderer Termine nicht teilnehmen konnte. Das ist interessant. Das ist einfach nochmal vermerkt worden, dass dieses Russland, das ja nun westweit boykottiert wird, klammheimlich zur viertgrößten Wirtschaftsmacht aufgestiegen ist. Ich glaube schon, dass diese Sanktionen den Russen schaden. Aber wissen Sie, liegt mir auch fern da jetzt, ich bin kein Fürsprecher der Russen, ich will auch gar nicht da der Anwalt irgendeiner Seite sein, aber mich besorgt die Hybris, die Selbstüberschätzung des Westens. Ich bin kein Gegner der Amerikaner, ich finde die Amerikaner großartige Qualitäten, aber die können sich alle verrennen, auch die Russen. Aber im Moment glaube ich, dass sich da vor allem die westliche Seite etwas zu stark betrinkt an ihrer eigenen Herrlichkeit, an sich selbst, an ihren Idealen und dadurch natürlich sich blendet auch, blendet gegenüber der Wirklichkeit. Nun gut, wir werden sehen, wie das Ganze herauskommt, wie das weitergeht. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das war's vom Weltwoche Daily International. Wir sehen uns spätestens wieder am Montag. Ich verweise aber noch auf die Sendung der Pragmatikus auf Servus TV. Kommt am Sonntagabend, dann können Sie es auf der Mediathek abrufen. Diesmal beschäftigen wir uns mit den wunderschönen Alpen, aber auch mit deren Verschandelung. Machen Sie es gut, einen wunderschönen Tag und ich freue mich, wenn wir uns dann spätestens wiedersehen am Montag oder auch sonst. Bleiben Sie auf unserem Kanal und vergessen Sie nicht, Frieden und Gerechtigkeit, www.weltwoche.ch/Frieden. Eine schöne, friedensreiche Zeit, meine Damen und Herren. Yeah.